Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast mit mir, dem Bene, und auch wieder dabei der Leon mit hoffentlich super vorbereiteten Unterlagen. Dürfen wir uns heute in ein Buchabenteuer stürzen?
Ganz genau, vorbereitet, ich hoffe doch, sehr gut, wie hoffentlich auch immer, aber nee, habe ich natürlich vorbereitet und ich glaube, das sollte hoffentlich deinen Ansprüchen genügen. Ich bin gespannt, darfst mir gerne nach Feedback geben.
Ja, immer gerne.
Spätestens beim Quiz am Ende sieht man wirklich, ob ich vorbereitet bin oder nicht.
Ja gut, das ist natürlich ein solider Punkt, aber wir dürfen ja nicht vergessen, das Quiz bezieht sich ja eigentlich nur auf den Film und ein paar Hintergründe dazu und weniger auf die Buchstories. Und wie wir bereits im vorangegangenen Roman entdecken durften, gibt es da so die ein oder andere Abweichung inhaltlich. Mhm. Deswegen schauen wir mal, wie viel du eher noch vom Film behalten hast, der jetzt auch schon ein paar Wochen zurückliegt, würde ich mal behaupten wollen, wenn ich zu sagen Monate.
Auf jeden Fall. Das wird durchaus knackig für mich, da noch das eine oder andere zusammenzubekommen.
Ja, aber was haben wir denn eigentlich für ein Schmuckstück? Wir haben uns Leben und Sterben lassen, die Romanedition geschnappt, das Ganze wieder vernünftig aufgeteilt und starten heute rein in das Abenteuer mit den ersten 5 Kapiteln. Innerhalb des Buchkanons wäre es der zweite Teil gewesen. Bei uns logischerweise fiel das Ganze ein wenig weg und ist jetzt unser der 8. Filmteil und dementsprechend jetzt unser nächster Buchteil, damit wir das Ganze in der Filmchronologie richtig abhandeln können. Ja, und ich denke, zu viel drumherum brauchen wir nicht erzählen. Willst du vielleicht einen kurzen ersten Eindruck geben, bevor wir wirklich inhaltlich werden?
Auf jeden Fall, gerne, klar. Erster Eindruck. Ich fand es, mal ganz abgesehen davon, eigentlich auch mal wieder erfrischend, die Bücher reinzuschauen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also waren jetzt in den Filmen auch ganz gut vorangekommen. Macht auch immer Laune. Klar, sind bessere und schlechtere dabei. Bei den Büchern vielleicht auch nochmal als kleine Erinnerung. Ich glaube, wir haben meistens den Film vor den Büchern gerankt. Das steht ja dann auch noch irgendwann aus, ist noch ein bisschen. Und ja, ist so der erste Eindruck mit dem Buch, ließ sich soweit ganz gut lesen. Ich hatte inhaltlich ein, zwei Schwierigkeiten, was die Ausdrucksform und die Beschreibung der Umstände vor Ort, ich glaube, wir können das Kind beim Namen nennen, auf rassistischer Ebene durchaus schwierig gestaltet hat. Ich glaube, da werden wir auch noch ein, zwei Mal drauf zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich gehe mal davon aus, dass du da auch feinfühlig warst und das nicht überlesen hast.
Definitiv, du kriegst es auch regelmäßig innerhalb der ersten Seiten um die Ohren geschallert. Mhm. Also klar, man darf nicht vergessen, wann der Roman rauskam, um 54. Also da war tatsächlich der Umgang mit der schwarzen Community halt ein anderer, als er mittlerweile teilweise gelebt wird. Mhm. Zumindest hat sich da viel getan, das kann man ja definitiv sagen. Aber das ist teilweise wirklich, wirklich krass, in welcher Wertung das Ganze dargelegt wird. Das ist ja nicht einfach nur eine Bezeichnung.
Auf jeden Fall.
Wirklich einfach eine krasse Wertung.
Mhm. Sehr herablassend und quasi klassenaufmachend, wer hier besser und schlechter ist. Aber das eben nur an der Hautfarbe festgemacht. Ich finde, es kommt teils ja schon sehr deutlich durch. Das ist, finde ich, schon sehr heftig. Aber ja, wir werden vielleicht an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, darauf hinweisen. Haben das ja jetzt auch hier an der Stelle schon getan. Nichtsdestotrotz fand ich ansonsten das Buch erstmal so von der Story ganz netter Einstieg. Mhm. Die ersten 5 Kapitel haben wir ja heute, die drankommen. Mal schauen, wie ihr das als ZuhörerInnen auch dann ja wahrnehmt. Und genau, ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du sonst noch darüber hinaus irgendwelche positiven, negativen, andersweitige Punkte anfügen willst.
Ja, also wir haben auch schon die ersten inhaltlichen Unterschiede zum Film. Also ein paar Namen sind bekannt, die Drehorte sind oder die Handlungsplätze sind ähnlich oder gleich sogar bisher. Aber der Aufmacher ist ein anderer, auch wenn einige Randdetails quasi übernommen wurde. Wie sehr sich das Ganze noch verlaufen wird, das werden wir später erfahren. Für den Anfang aber ein interessanter Aufmacher mit einem kartellartigen Zustand in einem Stadtteil Harlem in New York, und ähnlich wie es im Film auch dargelegt wurde, ist dieser Stadtteil ziemlich autark und einfach ein reines Ding für die schwarze Community, die dort eben auch rassistisch agiert und andersfarbige eben auch nicht duldet oder akzeptiert. Mhm. Also es geht da in beide Richtungen, aber das ist ja letztendlich ein eingemachtes Problem, ein Stück weit. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, durchaus spannende Thematik, so ist nicht. Und wahrscheinlich schon auch damals noch sehr aktuell, allein wenn man sieht, in welchem Duktus das Buch geschrieben ist dann oder wo hier wieder auf Rassismus da sehr abwertend oder so gesprochen wird, tippe ich mal, dass es eigentlich durchaus sehr nah an dem dran ist, wie es vielleicht auch vor Ort gelebt war.
Mhm. Ja, doch, da kann man auf jeden Fall mitgehen. Ja, also heute die ersten 5 Kapitel, um überhaupt einen Zugriff in das Abenteuer zu erhalten. Du warst so freundlich, hast gesagt, ey, du armer Kerl, du siehst so kaputt aus vom Leben gezeichnet. Ich würde da den größten Anteil gerne auf meine Schultern packen, unser kleinen Atlas spielen. Und ja, darfst heute 3 Kapitel vorstellen.
Absolut
und
richtig.
Ich habe das Sparmenü bekommen mit 2 Kapiteln, die ich dann hoffentlich entsprechend vorstelle. Wie immer gilt, reingrätschen ist erwünscht. Also grundsätzlich gehört erstmal die Stage dir. Aber mein Mikrofon bleibt an und ja, mein Mund ist dann dementsprechend auch wieder ab und zu oder meine Stimme öfter zu hören, um das ein oder andere dann nochmal zu kommentieren oder herauszuheben.
Ich wecke dich, ansonsten solltest du einschlafen.
So der Plan, und wir wollen es natürlich nicht so ultra in die Länge ziehen und euch die wesentlichen Informationen geben. Deswegen haben wir uns da ja irgendwie so ein bisschen drauf eingependelt, die wesentlichen Sachen rauszuarbeiten und jetzt nicht jedes kleine Detail mitzunehmen. Ansonsten
absolut.
Sind wir da ganz schnell im 2-Stunden-Plus-Bereich und ich glaube, das wollen wir alle nicht. So spannend ist die Lektüre dann phasenweise leider doch nicht. Und ja, ich glaube, die Kernessenz kriegen wir auch anders transportiert.
Absolut. Ich habe da auch für heute schon was im Blick, was durchaus eingedämpft werden kann. An gegebener Stelle werde ich das dann verlauten lassen.
Sehr
das
schön.
Muss man dann vielleicht selber lesen. Ist vielleicht einfach dann cooler, als wenn man es nochmal aufgebrüht, aufgewärmt, paraphrasiert kriegt. Genau. Ich habe für heute auch wieder den kleinen Anteaser für das Kapitel dabei. So haben wir es ja bisher auch gehalten. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir da einfach rein, wenn du nichts mehr anzumerken hast, und ab die wilde Fahrt.
Yes, sehr gerne.
Wie gern wäre man mal wieder ein geladener Gast à la James Bond, der es sich überall gut gehen lässt und wenn es sein muss, den Arsch auch noch abgeputzt bekommt. Immer schön auf Reisen, VIP-Shortcuts am Flughafen und die teuerste Suite im besten Hotel. So positiv könnte man es sehen. Aber natürlich könnte man auch genauso gut miesepetrig an die Sache herangehen und sich über die amerikanischen Gepflogenheiten am Flughafen, stickige Warteräume dort und fehlende Anonymität aufregen, bevor es überhaupt soweit ist. Ein Glück, dass es auch wirklich Positives zu vermelden gibt und eine alte Bromance wieder aufleben darf. Genau, mit einem kurzen Einstieg ging es in das Buch los, und zwar erstmal so ein bisschen Bond wieder unterwegs, aber man hat eben davor so einen kurzen Abriss allgemeiner bekommen, ja, wie es sich so als Geheimagent lebt, in welchen misslichen Lagen, mal mehr oder eben auch mal weniger misslichen Lagen und angenehmen Gepflogenheiten man als Geheimagent unterwegs sein kann. Und das Ganze schwingt dann so rüber, dass zu unserem Lieblingsgeheimagenten James Bond, der sich mal wieder auf den Weg gemacht hat in Richtung USA. Haben wir ja schon oft thematisiert. Ich meine, keine große Verwunderung, dass in Büchern jetzt auch dieselben Dreh- und Handlungsorte sind wie in den Filmen, die ja doch wenigstens in Anlehnung daran sind. Und Bond ist eben gerade angekommen in Amerika und eben gelandet und ja, macht sich jetzt wieder auf das Schlimmste gefasst. Er ist zwar diesmal als quasi geladener Gast eines verbündeten Geheimagents vor Ort unterwegs, also eine der eher besseren Situationen mit denen im Vergleich, die eben am Anfang des Kapitels vorgestellt wurden, dass es auch schon mal Drecksarbeit sein kann als Geheimagent. Und ihn erwartet quasi durchaus ein fürstliches Leben, wenn man so geladen ist. Dennoch hat er irgendwie keine richtig große Lust. Gerade so die Einreise am Flughafen in den USA ist schon immer echt richtig nervig, bis alles geklärt ist, bis alles mit höchster Präzision von allen Ämtern genauestens geprüft ist und in letzter Instanz dann auch durch FBI und CIA freigegeben ist. Und diese elendige Warterei in diesen stickigen Warteräumen, das kotzt ihn halt auch schon richtig an. Er ist also gerade so 2 Schritte aus dem Flugzeug raus und schon eigentlich eher abgefuckt von Amerika. Ihm bleibt aber natürlich nichts anderes übrig, als in Richtung Health Service weiterzugehen. Und genau, ist da dann natürlich auch nicht begeistert, seine Daten mal wieder preiszugeben, weil er schon sagt, so ja, Anonymität, Ich meine, Touché am Rande, Bond und anonym, haben wir schon öfter geklärt, ist schwierig, aber seine Anonymität ist ja theoretisch das höchste Gut, was er als Geheimagent hat, und das fuckt ihn dann ab, wenn irgendwo halt seine Daten aufgenommen werden. Und letztendlich, ja, erhöht es halt auch seine Mortalitätsrate, das nicht zu vergessen. Ja, er fühlt sich dann eben, und da kommen wir auch gleich zum ersten Punkt, den wir vorher schon angesprochen haben, irgendwie so ein bisschen als Mensch zweiter Klasse und vergleicht sich dann so als Neger in Anführungsstrichen. Ich versuche das Wort in Zukunft zu vermeiden, aber eben als schwarze Person, die quasi Teil seiner Persönlichkeit weggenommen kriegt und als Pfand dafür, dass er einreisen darf, an den Staat in Anführungsstrichen abtreten muss, und vergleicht das Ganze eben mit der schwarzen Community. Er hat aber Glück, er ist nämlich weiß, und dadurch gibt es eine andere Behandlung. Und zudem ist er halt auch noch Geheimagent, und der liebe Mr. Halloran kommt und gabelt ihn auf, noch bevor er in das Health Center reingeht und sich irgendwie anmelden muss, und er scheint dann auch freies Geleit zu haben. Die Polizei liegt ihm quasi zu Füßen, und ach, der tolle James hier und der tolle Mr. Halloran da, und auf Abwegen und Shortcuts dürfen sie dann quasi ohne irgendeine Sicherheitskontrolle auf schnellstem Wege das Flughafengelände verlassen, oder Bond wird eben rausbuxiert, und sogar sein Gepäck, wo er sich auch noch fragt, wie das so schnell zu dem Wagen kommt, liegt bereits im Wagen, wo sie einen Fahrer erwartet. Bond natürlich geisteleben, übel begeistert, dass er um sein absolut Hate-Thema von weiß ich nicht was hier genauestens untersucht zu werden drumherum kommt, bedankt sich natürlich überschwänglich bei Halloran im Auto, und ja, sowas sei ja Bond als kleiner Mann quasi überhaupt nicht gewöhnt. Das ist ja Wahnsinn, dass man hier so einen Zirkus mit ihm macht, obwohl er doch nur so ein kleiner Fisch sei. Für Halloran natürlich gar nicht der Rede wert. Er hat gemeint, hey, James oder Mr. Bond, sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie noch mehr brauchen. Wir machen auch noch mehr möglich, ist gar kein Thema. Brauchst nur mit den Fingern zu schnippen, dann liegen wir dir auch noch zu Füße, küssen dir auch noch, wenn es sein muss. Gar kein Thema. Und sagt ihm dann auch noch, dass oder der Mr. Halloran sagt eben, dass er davon ausgeht, dass Bond sehr, sehr gute Freunde in Washington hat, die großen Wert auf seine Anwesenheit legen. Und dafür wird eben dann alles organisiert. Halloran selbst ist dafür verantwortlich, dass Bond gut zum Hotel kommt. Und danach übergibt er Bond dann eben, und sein Dienst ist erledigt. Und der nächste von seinen, man muss ja mittlerweile sagen, Bediensteten von Bond darf ihn dann übernehmen. Dann lässt er sich von Bond noch seinen Reisepass geben, um das Visum reinzudrücken. Auch ganz easy, und weil das ja nicht schon reicht und irgendwie die Behandlung geil genug ist, gibt es auch noch 1.000 US-Dollar bar auf die Kralle. Bond so, ja, brauche ich eigentlich nicht, hab mein Geld, wird hoffentlich alles auch vom Secret Service gezahlt, wenn ich auf Geschäftsreisen bin. Und dann sagt der Halloran, doch, das musst du nehmen, das wird dir sonst echt nicht gut ankommen, wenn du das ablehnst. Außerdem gehandelt es hier um Gelder von den Kommunisten quasi, die haben wir mal irgendwo aufgetrieben, abgenommen, und ist ja cool, wenn man das wieder reinvestiert in weitere Aktionen gegen die Kommunisten oder gegen den Kommunismus. Also gib's mit vollen Händen aus, das läuft schon alles. M ist außerdem auch in Kenntnis gesetzt, das heißt, du brauchst dir wegen irgendwelchen zwielichtigen Sachen nicht so richtig Sorgen machen, das läuft schon alles, und spätestens da hat der Bond dann auch überzeugt, und er wird es schon sicher richtig einsetzen, da ist sich natürlich Bond auch sicher. Vielleicht ja auch für irgendwelche schönen abendlichen Veranstaltungen. Ja, dann ist Halloran durch mit seinen Aufträgen und widmet sich irgendwie anderem. Meint so, er hat noch ein paar andere Leute, die er heute abholen muss. Da muss er auch noch ein paar Sachen klären und sich beim Flughafen bedanken und tralala. Das heißt, Bond kann so ein bisschen seinen Gedanken nachhängen, ist er auch gar nicht so richtig böse. Und wir kriegen dann eben nochmal so ein bisschen mit, dass Bond seit Kriegsende zum ersten Mal wieder in den Staaten ist. Das heißt, du hattest ja vorhin gesagt, spielt so 1954, war jetzt wohl dann länger nicht dort gewesen. Und merkt auch, wie er sich so an alles erstmal wieder so ein bisschen gewöhnen muss, als er so aus dem Fenster schaut, alles an ihm vorbeizieht und saugt eben alles, als sie durch Manhattan bzw. Richtung New York fahren, in sich auf. Dann ist er aber auch relativ schnell wieder weg vom Pöbel, denn er ist im besten Hotel New Yorks, selbstverständlich, einquartiert, dem guten St. Regis. Und ja, wird dort herzlich oder auch nicht so herzlich von Mr. Dexter, einem etwas, ja, kurz angebunden wirkenden Captain von der Polizei oder vom FBI, wie sich herausstellt, empfangen. Und ja, dort hat eben Halloran seinen Job erledigt und der Captain himself darf sich um Bond kümmern. Für das Bedanken bei Halloran reicht es erstmal nicht. Bond hätte sich gerne noch bedankt, aber der ist dann irgendwie mit den Koffern abgepackt und dann wird die Aufmerksamkeit von Bond eben auch schnell auf eine schwarze Limousine gelenkt, die wie der Henker durch den Verkehr rast und aus einer Parklücke ausschert und dabei fast Unfall verursacht, aber eben durchaus gekonnt durch diesen engen New Yorker Stadtverkehr durchmanövriert. Und ja, er wundert sich dann auch irgendwie, dass eine Frau am Steuer sitzt, dazu auch noch afroamerikanische Chauffeurin, gut gekleidet, gut aussehend natürlich, selbstverständlich im Bond-Universum. Und hinten sieht er noch so ein bisschen einen Mann durch die getönten Scheiben, der ihn eindringlich anschaut, den er aber nicht so richtig erkennt. Und dann sind sie auch, die beiden Neger, wie sie mal wieder tituliert werden, vorbeigerast. Und ja, Bond kann sich dann doch endlich bei Halloran verabschieden. Die haben es irgendwie nicht so richtig gecheckt, haben nur sein Gepäck fertig gemacht. Und ja, scheint anscheinend da normal zu sein, dass man so im New Yorker Stadtverkehr unterwegs ist. Dexter weist ihn dann auch zügig darauf hin, dass er hier so ein bisschen inkognito unterwegs ist. Bond denkt sich schon so, super, das hat ja einwandfrei geklappt. Er scheint ja schon Aufmerksamkeit auf sich gezogen zu haben von dem Mann, der da hingeschaut hat. Aber sei es gut, sei es drum, er wird halt weiterhin seinen Hut aufbehalten und möglichst schnell zum Fahrstuhl gehen. Und wie es so ist, im besten Hotel, natürlich gibt es auch noch eine schöne Suite im obersten Stockwerk. Die darf dann auch begutachtet werden und hält sogar für Bond eine Überraschung bereit. Und denkst du auch so, fuck, was ist jetzt wieder hier für eine Überraschung? Da habe ich mal wieder gar keinen Bock drauf. Tatsächlich ist es aber eine sehr angenehme Überraschung, denn der Zimmerservice, der gerade noch die letzten Sachen herrichtet, entpuppt sich als sein sehr guter Freund Felix Leiter. Und Bond kann es natürlich kaum fassen, hoch erfreut. Und ja, Leiter erzählt ihm auch gleich so, schön, wir werden jetzt hier in Zukunft zusammenarbeiten an dem Fall. Ich wurde dafür extra aus Paris zurückbeordert, weil wir ja bei unserem letzten Fall, und das ist eben die Anspielung auf das erste Buch Casino Royale, genau, so toll harmoniert haben und zusammengearbeitet haben, dass einfach alle Verantwortlichen bei FBI, CIA und wie sie alle heißen, MI6, gemeint haben, klasse Duo, das müssen wir wieder zurückinstallieren oder neu installieren. Und genau, da der Fall halt vermutlich auch auf verschiedene Ressorts fällt oder in verschiedene Zuständigkeiten fällt, ist es natürlich auch sinnvoll, die verschiedenen Akteure vor Ort zu haben. Dexter vom FBI, Felix Leiter eben von der CIA und Bond aus England für die Sachen Jamaika, die eben ins Hoheitsgebiet von England fallen. Und ja, Leiter hat eben vollumfänglich den Zimmerservice gespielt, hat dann auch schon das Essen kommen lassen. Ein paar gute Martinis werden noch gemixt, damit man sich erstmal wieder auf den Fall einlassen kann. Und ja, Bond natürlich durchaus zufrieden, ist so ein bisschen M gegenüber so, ja, hätte ja auch mal was sagen können, dann hätte er sich vielleicht ein bisschen mehr gefreut, hier nach Amerika rüber zu reisen und nicht wieder so einen 0815-Job zu machen, wo er gar nicht weiß, auf was kommt denn auf ihn zu. Genau, und Dexter fühlt sich so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen, der fühlt irgendwie die Bromance da noch nicht so und ja, ist dem auch dementsprechend ein bisschen kurz angebunden und Bond versucht ihn dann einzubinden und sagt so, hey, kannst mir ja nochmal sagen, wie es hier alles läuft. Ich gehe mal davon aus, Ami-Sachen machst du, also vom FBI. Die nicht-amerikanischen Hoheitsgebiete macht Bond. Und Felix ist irgendwie so ein bisschen der Verbindungsmann, der dann über die Regierung oder von der Regierung quasi zuständig ist, da die wichtigsten Details mitzuteilen. Surprise, Bond hat es natürlich wieder goldrichtig gemacht. Hoover, der gute Präsident, ist natürlich hocherfreut, dass Bond da ist und liegt ihm zu Füßen, das wird schon alles super werden. Genau, und dann wird natürlich noch fürstlich gespeist, weil auch das Essen kommt. Ist mal wieder irgendwas komplett Abgefahrenes, typisch Amerikanisches, wie es heißt, Krabben in Tartarensoße. Habe ich leider keine Vorstellung von gehabt. Beefsteaks vom Holzkohlegrill, Pommes, Brokkoli und Salat und natürlich Eis mit Karamell, was jetzt nicht so Bonds Ding ist, aber im Großen und Ganzen passt es schon ganz gut. Und damit, glaube ich, ist er ganz gut in Amerika angekommen und mal sehen, was so Kapitel 2 bereithält, was du da uns mitgebracht hast. Außer du hast auch irgendwas hinzuzufügen. Ja, war jetzt ein klassischer Einstieg, hätte ich gesagt.
Ja, wir sind halt auch schnell unterwegs zum Einsatzziel, also nach Amerika. Kriegen jetzt noch nicht wirklich eine Ahnung, was James da macht. Es ist ja viel mehr, wie du schon geschrieben hast oder umschrieben hast, es geht mehr um die Reise und die Überraschung durch den guten alten Felix. Aber was genau jetzt die Mission ist, ist noch nicht so ganz klar. Es gibt anscheinend auch einen Einsatzort in der Karibik, auf Jamaika. Und da wieder eine spannende Kooperation von MI6 und CIA und FBI diesmal. Ganz angenehm in den Zuständigkeiten. Da gibt es bestimmt keine Kompetenzprobleme oder ähnliches.
Aber ja, glaube ich auch nicht. Das meistern die schon. Die sind einen tollen Austausch. Vor allen Dingen, wenn schon unterkühlt der gute Dexter irgendwie gar nicht so richtig Bock auf Bond und seine
Nee.
Bromance zu Leiter hat. Aber gut.
Ja, auch als er gesagt hatte, so, ey, ich habe eine Überraschung für dich, aber das ist nicht so richtig freudig, euphorisch, sondern eher so, ja, siehst du dann halt, wie du schon sagtest, er fühlt sich eher wie so das fünfte Rad am Wagen, so ein bisschen. Und ja, genau, aber wir gucken einfach mal, wie es so weitergeht innerhalb der Story, damit wir unsere Puzzleteile zusammensetzen können.
Jo.
Kapitel 2 hat bei mir im Buch den Namen Gespräch mit M. Ich würde es auch dem Namen geben. Oder auch James und die Schatzinsel. 007 bekommt seinen zweiten Fall und kann aufgrund der Vorkommnisse aus dem vorangegangenen Abenteuer es kaum erwarten, in Aktion zu treten, denn er will Rache nehmen. Blöd nur, wenn sich dann erstmal alles um einen vermeintlichen Piratenschatz dreht, geht James vielleicht unter die Freibeuter? M präsentiert James einen neuen Fall bei den Freunden auf der anderen Seite des Atlantik. Der Aufhänger sind Goldmünzen. Dahinter verbirgt sich jedoch ein riesiges Kartell in Harlem mit einem mächtigen Gangsterboss an der Spitze. Und möglicherweise hat Mütterchen Russland auch wieder ihre Finger mit im Spiel. Also alles beim Alten. Lediglich James' Schönheits-OP trübt das sonst so sonnige Gemüt des Secret Service-Leiters.
Ja, es war schon durchaus eine gute Schatzgeschichte hier. Ich finde, es hat ein paar wilde Wendungen. Ich glaube, wir kommen da auch noch dazu. Es ist schon ein bisschen anders auch dann zum Film. Absolut.
Definitiv. Also, James' Tag in London beginnt damit. Wir haben jetzt wieder eine kleine Zeitreise zurück, also quasi vor James seinen Flug in die USA, um diesen erstmal übermittelt zu bekommen. Der Tag bei James beginnt damit, dass er sich sein Bentley Cabrio mit 4,5 Liter Motor schnappt und sich auf den Weg.
Zeig mir einen Bentley, der so einen Motor drin hat.
Er ist
Finde ich
alles
mal.
selbst, ist doch in der Tuning-Szene. In der Londoner Tuning-Szene eine ganz große Nummer.
Ja.
Er macht sich auf
Stell
den
mir so
Weg.
vor, wie in seinem Cabrio Cruise irgendwie, weiß ich nicht, so Fenster nach unten, armlässig raus mit guten Bässen unterwegs durch London.
Ja, schön Underground-Vibes. Ja, auf jeden Fall macht er sich um entspannt 9 Uhr morgens dann auch mal auf ins Büro, weil er nachts. Also in der Nacht zuvor einen Anruf vom Stabschef bekommen hat. Es ist, ja, es liegt was vor. Man hat ihm auch nur mitgeteilt, es betrifft Station A, also Amerika, und Station C, Karibik. James denkt, oh geil, Amerika kenne ich mich aus, Karibik bisher nicht so wirklich Aktien dran. Auf der Fahrt ist James ziemlich aufgeregt, vor allem wieder mit M zu sprechen. Das letzte Gespräch war nämlich nach der Aktion rund um Casino Royale. Und ja, das ist so ein bisschen schwierig gewesen, der Ausgang dieser Situation, weil er hat hier zu diesem Zeitpunkt noch extrem große Achtung vor M. In anderen Teilen verläuft sich das so ein bisschen, also nicht mit der Achtung, sondern eher so, weil er darauf noch Bock hat auf alles und so weiter und so fort. Hier sind wir ja am Anfang der Karriere, da ist noch alles tutti frutti. Ja, weil bei der letzten Begegnung wurde James in den Urlaub geschickt und gebeten, ein Zeichen sich entfernen zu lassen, was ihn als Spion auf Russisch ja, tituliert bzw. bloßstellt. Das wurde ihm reingeritzt und das sollte er bitte entfernen lassen, weil das nicht so gut käme in seinem Arbeitsumfeld. Das hat er dann auch, doch er erinnert sich dann nach wie vor noch, wie ihm schmerzhaft diese Narbe zugefügt wurde. Also das ist eine Erfahrung, die man nicht so einfach ausradieren kann. Und das war von der Organisation SMERSH. Die ist uns ja auch ganz gut geläufig. Und er fragt sich auch, was jetzt aus denen wohl geworden ist. Da muss er anscheinend die Führung dann gewechselt haben, weil er die eigentliche oder die ursprüngliche Führungsebene kaputtgeschlagen hat. James schwört sich auch Rache für die Aktion rund um das Casino. Und das will er auch M oder hat er auch, ist er bereit, M gegenüber auch zu kommunizieren. Und vielleicht darf er nun endlich auf seinen Rachefeldzug gehen und kriegt dafür auch noch einen Freifahrtschein.
Sind immer die besten und bedachtesten Voraussetzungen für so einen Fall, wenn man nur an Rache denkt.
Sowieso. Aber mittlerweile rät er ja davon ab.
Stimmt.
Vor Ems Büro hat er dann einen kurzen Schnack mit dem Stabschef, der nimmt ihn in Empfang und wird bei Em angekündigt. Bevor er dann das Büro endgültig betritt, ist dann auch Moneypenny noch am Start und hat ein hinreißendes Lächeln für ihn übrig und damit Ems Schild einmal auf Bitte nicht stören. Also, es ist wichtig. Er will zuallererst 007s Hand sehen, also da, wo diese Narbe war, und fragt, woher die Haut zum Transportieren genommen wurde. Dann sagt er aus dem Oberarm, oberer Unterarm, so, das ist nicht wirklich perfekt. Also man erkennt halt, dass da was gewesen ist, aber es sieht schon mal nicht schlecht aus. M wirft dann eine Goldmünze auf den Tisch und es geht los eigentlich wie jeder Fall. Man hat irgendeinen Gegenstand oder irgendwas anderes. M präsentiert und James soll es erklären. In dem Fall ist es eine Goldmünze und James wird gefragt, was er damit anfangen kann. Er sagt, naja, nicht viel. Ich habe davon keine Ahnung. Das ist mal was Neues.
Ja, wollte ich auch sagen. Habe ich auch so vermerkt.
Und schätzt diese Goldmünze auf so 5 Pfund. Dann sagt M, ja, nee, nicht ganz. Also er hat dreimal so viel, 15 Pfund, und ist ein Rosennovell von Edward dem IV. Und dann geht das Spiel so weiter. M hat auch ein paar andere Münzen vorbereitet, die er auf den Tisch packt. Und jede wird von M kommentiert und vorgestellt. All diese Münzen wurden 1650 geprägt, stammen ziemlich sicher aus dem Piratenschatz von Bloody Morgan. Der war Gouverneur und oberster Befehlshaber von Jamaika und anscheinend nebenberuflich auch mal ein Pirat.
Auf 450 Euro Basis.
Oder Schwarzarbeit, man weiß es nicht.
Ja, Schwarzarbeit weiß man auch nicht so genau.
M steckt sich dann erstmal sein provisorisches Pfeifchen an. James würde niemals in Versuchung kommen, seine Zigarette anzuzünden, ohne dass es der große M ja anbietet. Also da hat es ja auch wirklich eine Entwicklung stattgefunden zu anderen Teilen.
Jetzt tanzt ihm lieber auf der Nase rum.
Und der Schatz muss schwer beeindruckend sein. Finanzministerium und FBI haben 1000 von diesen Münzen aufgespürt. Wie viel, und die haben sie halt gefunden. Dann ist halt die Frage, wie viel sind dann noch irgendwo im Dunkeln unterwegs, von dem man noch nichts mitbekommen hat. Das müssen ja dann auch noch etliche sein. Es taucht noch immer wieder bei Banken oder vor allem bei Pfandleihern welche auf. Das ist irgendwie alles ein bisschen seltsam. Das FBI steckt da in einer ziemlichen Klemme. Wenn man das nämlich als Diebesgut kenntlich macht und alles eincasht, dann versiegt halt die Quelle, dieser Goldesel, der immer mehr produziert. Und es geht dann halt direkt auf den Schwarzmarkt und nicht mehr in den offenen Handel. Man nutzt dann auch noch das Netzwerk der dunkelhäutigen Community oder der schwarzen Community, um Geld unauffällig durch das Land zu bekommen, weil, wie du schon richtig gesagt hattest, wir haben da ein kleines Klassensystem, und da haben Schwarze mittlerweile das Recht, in Anführungsstrichen, zu arbeiten zu dürfen und frei zu leben und nicht mehr versklavt zu werden, aber man schenkt ihnen halt keine Beachtung und steckt sie halt in Positionen, die eher im niedrigen Lohnbereich sind. Aber das erstreckt sich ja halt durchs ganze Land, und anscheinend redet man da in dieser Community extrem viel miteinander, und das kann man ganz gut ausnutzen, um dadurch eben den Vertrieb zu steigern. Genau, so schaffen sie es, dieses Geld oder Gold vielmehr unauffällig durchs ganze Land zu bekommen und zu verteilen. James gibt ihm dann M gibt James dann ein Fallbeispiel aus einer Akte. Da ist ein Mann aus Harlem, der hat einem Juwelier mehrmals Goldmünzen aus dem 16. und 17. Jahrhundert verkaufen wollen, bekam $100 dafür. Man fragt ihn, woher die Münzen hat, von einem anderen Verkäufer, der hat die für 20 verkauft, die könne er definitiv teurer weiterverkaufen. Er hat nur gerade keine Zeit, er braucht ganz dringend Geld, aber prinzipiell kann man dafür mehr bekommen. Hat auch geklappt. Was man hinbekommen hat, ist, die Mittelsmänner zu bekommen, aber letztendlich nicht die Hintermänner, und das ist natürlich das, worauf es ankommt bei der ganzen Sache. Man konnte es aber auf Harlem und Florida eingrenzen. Das Piratenschatzding mit dem Hang zum schnellen Geld ist halt eine sehr, sehr tolle Tarnung. Es gibt jedoch zwei Punkte an dieser Geschichte. Nummer eins, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Münzen von Blackbeard noch nach 1650 geprägt wurden, und sehr unwahrscheinlich, dass englische Münzen nach Jamaika gelangt sind. Da gibt es keine historischen Nachweise für. Weiterhin weiß M, dass der Schatz nicht in Amerika, sondern auf Jamaika liegt. Also das passt alles irgendwie nicht so zusammen. Es sind einige Ungereimtheiten, und James will jetzt natürlich wissen, wo sie ansetzen. Da sagt M, wie immer, es steht alles in der Akte, aber klärt's dann doch. In Kurzform, Abteilung C, also die Karibik, beobachtet eine Dieseljacht, die Secateur. Ja. Secateur, die fährt von einer Insel nördlich von Jamaika durch die Florida Keys an einen Ort namens St. Petersburg, eine Vergnügungsanlage nähe Tampa Bay. Besitzer der Insel und des Schiffes ist laut dem FBI ein Mr. Big, ein Gangster aus Harlem, der selbstverständlich dunkelhäutig ist, wie wir das natürlich erschließen können. Obendrauf ist ein 20-Dollar-Schein, der für die Goldmünzen bezahlt wurde, von einem von Mr. Bigs Handlangern ausgegeben worden. Also man kann den damit ganz gut in Verbindung bringen. Und um einen Doppelagenten beim FBI zu bezahlen für Informationen. Also wir haben dann noch das Problem, dass die Sowjets oder die kommunistische Partei da auch noch mitreden darf, weil dieser Doppelagent Anhänger der kommunistischen Partei ist. Also irgendwie hat das FBI da kein besonders gutes Recruiting betrieben. Man vermutet, jetzt geht die Vermutung daher, dass man sagt, dass durch den Schatz das Sowjet-Spionagenetz in Amerika finanziert werden soll. Der Verdacht erhärtet sich auch, wenn man sich Mr. Big genauer anschaut, nämlich er sei der mächtigste, jetzt wieder Zitat, Negerverbrecher weltweit, ist zudem Kopf eines Voodoo-Kults und wird als Baron Samedi gehandelt. Eine Erklärung, was mit Baron Samedi jetzt auf sich hat, haben wir nicht bekommen.
Nee.
Es wird quasi vorausgesetzt, als wüsste man das. Zudem sei er Sowjetagent und das wird James am meisten jucken. Er sei auch Teil von Smirsch. So. Also, jetzt spätestens jetzt sind alle Lampen an bei James. Der hat noch nie was von Negerverbrechern gehört. Er wüsste, es gäbe chinesische Banden, es gäbe die sogenannten Japsen-Banden.
Echt, so wurden die bei dir benannt? Wir haben natürlich mal wieder, das müssen wir der Stelle transparent machen, unterschiedliche Buchversionen. So wurden sie bei mir nicht bezeichnet, aber alles andere gehe ich mit. Alles, was Richtung leider dann Neger oder schwarze Bevölkerung geht, abwertend, das habe ich auch alles drin.
Ja, okay. Dann
haben sie mal ein Schippe draufgepackt bei dir.
Ja, super. Scheint so, oder das Original näher genommen. Und auch afrikanische Neger in dem Fall. Ja, das kenne er alles, aber wie gesagt, diese Geschichten in Amerika sagt ihm gar nichts. Aber ansonsten sind die doch eigentlich alle friedlebend, wenn die nicht gerade Alkohol in Übermengen trinken.
Auch also eine heftige... Auch
maximal pauschalisiert.
Vorurteil.
Über einen Kamm geschoren. Weltklasse, finde ich super. Und das sind ja auch, ist ja nur eine Randgruppe. Das sind ja nicht mehrere Millionen an Bevölkerungsteilen auf der ganzen Welt, aber hier wird es gehandhabt, als wäre das irgendwie so eine Sekte aus irgendeinem Ort. Aber,
auf jeden Fall, also habe ich mir auch rausgeschrieben. Ich glaube, mehr oder weniger zitiert kannst du sagen, sind eigentlich immer brave Bürger, sofern sie nicht zu viel Alkohol trinken oder getrunken haben, dann machen sie quasi Randale. Das ist schon eine heftige Aussage, also sehr pauschalisiert.
Ja, Mr. Big ist die Ausnahme dieser Regel. Er ist auch nicht komplett dunkelhäutiger Abstammung, sondern wurde auf Haiti geboren, hat französisches Blut in sich und wurde in Moskau ausgebildet. Dann fallen noch so ganz ekelhafte Sätze wie: die Rasse wird ja aktuell in allen Bereichen immer stärker, also in jedem Geschäftsfeld, also dem auch im Thema Verbrechen, tun sich da halt irgendwelche Genies hervor. James würde ihn und weitere Mitglieder seiner Organisation ganz gerne kennenlernen wollen, soll sich aber zuerst mal die Akte vernünftig durchlesen und sich mit zwei Kollegen in Verbindung setzen aus den entscheidenden Abteilungen. Es ist auch zudem eine gemeinsame Operation mit der CIA und dem FBI. Und bitte, bitte, bitte nicht dem FBI auf die Füße treten, das wäre ganz, ganz wichtig. Nach dem Meeting geht James noch zu Commander Damon in Abteilung A, der sieht, dass James den Auftrag übernommen hat und bittet ihn auch, sich zu setzen. Er wird alle entstehenden Fragen beantworten, die James beim Lesen der Akte aufkommen werden. Und mit diesem Briefing endet dann quasi Kapitel 2.
Ja, harter Stoff fand ich. Also das war so das Kapitel 1. Habe ich ja noch erwartet, so auch von dem Sprech quasi, der da verwendet wird. Aber das zweite fand ich, da waren schon sehr, sehr viele kritische Aussagen dabei, die schon auch hart sind zu lesen, muss ich sagen. Also
definitiv.
Ganz, ganz schwierig, ja. Aber jetzt haben wir immerhin schon mal so einen groben Überblick bekommen. Ich würde sagen, gehen wir weiter in Kapitel 3 oder hast du noch Takes
ja, zu Kapitel 2. Also im Gegensatz ist halt echt manchmal echt eklig, was du da für Sätze liest, die einfach so dermaßen aus der Zeit, Gott sei Dank dermaßen aus der Zeit gefallen sind, aber anscheinend ja wirklich Usos waren zu Veröffentlichungszeitpunkt.
Ja. Ja, hat sich wahrscheinlich keiner irgendwie gefragt, so, hey, was schreibt der da? So, ja, finde ich gut, was er geschrieben hat. Kann ich mir genau vorstellen.
Und was jetzt abseits, wie gesagt, das haben wir ja eigentlich auch jetzt 15 Mal schon kritisiert, aber abseits davon auch diese ganze Story, diese Verwebung rund um, was jetzt genau der Sinn dieses Schatzes ist und warum das nicht passen kann, fand ich relativ verwirrend geschrieben. Ja. Also es war nicht wirklich ganz klar, wieso, weshalb, warum das jetzt wichtig ist. Und wir haben die eine Community und dann packen wir da noch irgendwie die Sowjets und Smirsch mit da rein. Also es ist halt wieder so ein buntes Potpourri aus allen möglichen.
Ja.
Ja.
Einmal alles bitte.
Also ich fand es ein bisschen verwirrend.
Ja, ich auch. Ich habe es auch nicht hundertprozentig durchdrungen, weil bei mir, ich weiß nicht, ob es gekürzt ist an manchen Stellen oder so oder wieder nicht alles ausgeschrieben ist, wo ich denke, so, oh, es macht aber Sprünge, also ich weiß schon, um was in etwa geht, aber das wiederzugeben, verzeiht uns vielleicht an der Stelle, ist manchmal doch sehr komplex und gar nicht mal so einfach möglich. Ohne nicht direkt zu zitieren. Absolut richtig. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Kapitel 3 über.
Yes.
Noch keine 24 Stunden da und schon geht's hoch her. Ems Büchergeschmack muss man schon mögen. Ein Voodoo-Geschwurbel auf nüchternen Magen verkraftet nicht jeder. Ob da dann allerdings etwas mehr Knalleffekt das Richtige ist, darf durchaus stark bezweifelt werden. Nachdem Bond die Lebensgeschichte des inoffiziellen Bürgermeisters von Harlem durchexerziert hat, ist das vielleicht der richtige Cocktail und noch ein Grund mehr, um jemanden in naher Zukunft mal so richtig den Arsch aufzureißen. Doch die Frage ist immer, wer ist in der Pole Position? Bond selbst oder sein liebreizender Mr. Big gegenüber? Zurück im Hier und Jetzt. Wir springen aus der Vergangenheit quasi, aus der Fallbeschreibung, die er jetzt nochmal in London bei M gespielt hat, wieder zurück, 10 Tage später in das quasi jetzige New York. Bond erwacht in seinem Luxuszimmer und lässt den gestrigen Tag nochmal Revue passieren. Hat jetzt nicht wirklich viel Neues von Leiter oder Dexter herausgefunden. Lediglich, dass Mr. Big hauptsächlich wegen seiner Statur diesen Namen und seinem generell langen Namen eben diesen Mr. Big-Namen trägt oder so genannt wird. Er heißt nämlich ursprünglich Bonaparte Ignace oder Ignaz Gallia, ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich irgendwas Spanisches oder Französisches. Französisches wahrscheinlich eher, wenn es von Haiti ist. Und genau, da hat man dann eben quasi die Abkürzungen genommen mit den Anfangsbuchstaben und daraus wurde Mr. Big. Genau, es ist natürlich immer noch dieses Thema rund um halb Neger, weil halb Haitianer. Halb Neger wird dann auf einmal auch zu einer Nationalität. Da geht es gar nicht drum, woher der kommt, sondern es ist halt einfach halb Neger und halb Haitianer. Das finde ich auch eine schwierige Aussage, aber das sei nur am Rande bemerkt. Und Bond sieht eben, das war auch noch so eine Quintessenz aus dem Gespräch, dass Frauen vielleicht sein Schwachpunkt ist. Ansonsten hat er nicht wirklich viele Schwachpunkte, ein chronisches Herzleiden, aber weder Kippen noch Alkohol trinkt er. Das heißt, er scheint so recht gut aufgestellt zu sein und die Sachen im Griff zu haben. Ansonsten natürlich das Übliche. Über Umwege ist er irgendwie nach New York gekommen, als kleiner Krimineller oder dann auch größerer Krimineller und besitzt natürlich auch, wir haben es jetzt schon öfter irgendwie anklingen lassen, ein Fable für den Voodoo-Kult, den er auch sich zu eigen oder zunutze macht und ist eben jetzt seit einiger Zeit in Harlem, hat dort verschiedene Bars und auch einen Call-Girl-Ring aufgebaut. Super sympathisch auf jeden Fall, der Mann. Dann wurde noch mal so ein bisschen drauf geschaut, was hat er denn während dem Krieg gemacht? Das hast du ja auch schon angedeutet, dass er auch mit den Russen in Verbindung steht. Lieferte aber zunächst gute Arbeit in Frankreich, nachdem er eben nach Amerika gekommen war und hat dort quasi als Geheimagent gearbeitet und das eben nicht zu schlecht durch seine Kenntnisse, die er davor erworben hat und aber auch eng mit den Sowjets zusammengearbeitet, was dann natürlich auch gute Kontakte in diese Richtung brachte. Das Ganze hat ihm dann Auszeichnungen am Kriegsende in Frankreich und Amerika eingebracht, war super toll, was er für eine klasse Arbeit gemacht hat, hat dann aber gesagt, davon habe ich die Schnauze voll, ist untergetaucht und eben erst wieder Anfang der 50er Jahre nach Harlem zurückgekehrt. Und seitdem herrscht er in Anführungsstrichen quasi dort als in Anführungsstrichen schwarzer Bürgermeister von Harlem. Das aber weniger, weil er gewählt wurde, sondern eher, weil es verschiedenste Gerüchte um ihn gibt von Er war ein sowjetischer Geheimagent über die Inkarnation des Fürsten Samedi, wie du ja schon gesagt hast, er sein könnte, bis zu einer Verbindung zwischen einem Voodoo-Tempel in Harlem und auf Haiti, wo es auch krude Verbindungen gibt, die aber nicht so ganz klar werden, zumindest in meinem Buch nicht. Darfst du gerne auch ergänzen, wenn du da noch was hast. Ansonsten natürlich das klassische Auftragsmorde, mit denen er sich dann irgendwie Respekt eingebracht hat und dann eben durch diesen ganzen Mix oder diesen ganzen Cocktail aus allen verschiedenen Sachen von der farbigen Community quasi Respekt gezollt wird, wohl oder übel. Ich glaube nicht immer ganz freiwillig, aber dem kommt man lieber nicht zu nahe. Ich weiß nicht, hattest du da noch irgendwelche anderen Sachen zu dem Voodoo-Tempel? Es hieß irgendwie, dass die da Verbindungen haben, aber was die genau verbindet, ob die da irgendwelche Sachen schmuggeln, so klang es ein bisschen, war bei mir jetzt nicht so ganz klar.
Nee, tatsächlich auch nicht. Okay. Also
ja, einfach mal wieder noch ein Feld aufgemacht und dann nicht weiter beschrieben. Spannend.
Ja,
sehr gut.
Vorerst nicht, ja.
Genau. Ja, Leiter und Dexter meinten dann eben auch, dass, wie du auch schon angesprochen hast oder wir vom MI6 gehört hatten, es eine Verbindung zu SMERSH auf jeden Fall geben muss. Bei einer Mission in Zusammenarbeit des FBI und eines sowjetischen Geheimagenten, die eigentlich sehr gut lief, ist dieser sowjetische Geheimagent dann irgendwann auch zufällig vor die U-Bahn gefallen in New York und dann dementsprechend auch tot aufgefunden worden und auf allen Kameras, die in dieser Nähe aufgestellt waren oder da irgendwas überwacht haben, war Mr. Big halt zu sehen. Seine Aktion nicht, das heißt, man kann ihm natürlich nichts nachweisen, er musste recht schnell wieder freigelassen werden, aber man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass ihm das nicht so gut geschmeckt hat, dass Amerika und die Russen irgendwie zusammenarbeiten. Mhm. Ja, Bond nach diesen Eindrücken ebenfalls irgendwie überzeugt, dass es der perfekte Mann für SMERSH eigentlich ist. Er bringt alle Voraussetzungen mit, ist übel, macht gute Schachzüge, hat ein cleveres Vorgehen und auch Bond muss dann diesen cleveren Vorgehen der Russen oder von SMERSH Respekt zollen, dass sie Mr. Big eben ja, in der schwarzen Community so ein bisschen eingeschleust haben, dadurch auch in Amerika eingeschleust haben und dadurch Zugang zu verschiedensten Orten haben, wie dem amerikanischen Fracht- und Transportwesen, weil da eben die schwarze Bevölkerung häufig angestellt ist und so eine Menge an Daten oder Informationen aus Amerika kommt. So zumindest erschließt sich das Bond. Also es ist alles so ein bisschen, das denkt er sich so, ob das wirklich so ist, sei mal dahingestellt, aber ich denke mal, wir können davon ausgehen. Und irgendwie schmeckt das Bond auch nicht so gut, dass das so eine perfektionierte Maschinerie des Todes ist, was da die Russen aufgebaut haben. Das kickt auch ordentlich rein, kriegt ja mal kurz Gänsehaut, aber natürlich wäre es nicht unser Bond, wenn er nicht gleich wieder Mut fassen würde. Und eben, du hast vorhin auch schon angedeutet im Kapitel vorher, diese Rachegelüste hat, die ihn dann dazu anspornen, endlich mal diesem einen Typen oder irgendeinem Typen der Organisation es richtig heimzuzahlen und dann am besten natürlich auch die ganze Organisation so ein bisschen auseinanderzunehmen. Also darauf wartet er eigentlich nur und mit dieser Zufriedenheit geht's dann ran an den Speck vom Frühstück. Vor der Tür liegt schon die Zeitung, zudem übelste Mengen von Paketen mit, wie er vermutet, Kleidung, weil er vom FBI am Vortag genötigt wurde, sich einkleiden zu lassen, natürlich vom Feinsten, was er gesagt hat, so, ja, brauche ich eigentlich nicht, geht mir auch alles auf den Sack, hier durch die ganzen Läden zu tingeln oder mich vermessen zu lassen und was weiß ich, hast du nicht gesehen. Aber das war wohl ein Pflichtprogramm, da kam er nicht drum rum. Und jetzt ist er eben komplett neu ausgestattet, schönste neue Kleidung, auch natürlich alles neu an Accessoires, was man eben so braucht, da wurde auch nicht gespart. Aber ein wichtiger Punkt, er durfte immerhin seine Beretta behalten und auch sein Halfter, sodass er wenigstens da noch mit den ja, bekannten Gegebenheiten arbeiten kann. Genau, zudem gab es natürlich auch ein kleines Briefing für seine Rolle auf Jamaika dann. Ja, er verlebt wohl gerade als Mitarbeiter der Guaranteed Trusted Company aus London seinen Urlaub hier und da war natürlich so ein bisschen das Schwierige, ja, wie geht er vor, dass man nicht heraushört oder sieht, dass er aus England kommt und ein Brite ist, sondern eher den amerikanischen Lifestyle vermittelt. Und ihm wurden dann verschiedene Redewendungen halt auch untersagt. Das hat ihm natürlich nicht unbedingt zu besserer Laune verholfen, genauso wenig, dass er jetzt einen militärischen Haarschnitt verpasst gekriegt hat. Also Laune war definitiv ganz tief. Und auch der Morgen ist irgendwie, es ist noch nicht ganz abgeklungen, es brodelt immer noch in ihm, er ist ein bisschen genervt so von der ganzen Scheiße, hat auch keinen Bock in die Pakete reinzuschauen. Ja, Seine Gesichtsnarbe haben sie dann versucht auch noch zu kaschieren. Das hat seine schlechte Laune an den Höchstpunkt gebracht. Und ein bisschen witzig findet er es aber durchaus, dass eben das FBI es nicht geschafft hat, mit ihren tollen Mittelchen seine Narbe im Gesicht, die er seit, ich glaube, Kriegszeiten trägt, zu kaschieren. Die aber natürlich auch ein gutes Wiedererkennungsmerkmal ist. Ja, nachdem er sich dann für den Tag fertig gemacht hat, macht er sich erstmal ans Lesen. M hat ihm da eine super tolle Lektüre empfohlen und an der Stelle will ich schon mal sagen, ich werde es ein bisschen kurz machen, weil ich bin absolut nicht mehr durchgestiegen bei den verschiedensten Geschichten, die in diesen tollen Erzählungen, ich weiß auch gar nicht, was für ein Buch, sollte das ein Sachbuch sein, sollte das, ich glaube, es war so ein Zwischending zwischen Sachbuch, wir erklären euch die Voodoo-Welt und irgendwie einem Geschwurbel von wegen, wie schlimm die haitianische oder auch kubanische Bevölkerung sein kann. Und steht auf jeden Fall alles drin, wie rückständig Haiti immer noch ist. Und dass da der Aberglaube und was hast du nicht gesehen, noch alles lebt. Das Buch ja, erzählt dann eben von Menschen, die sich in Schlangen verwandeln, von mystischen Zauberern, Vergiftungsfeldzügen des haitianischen Helden. Und ja, M scheint durchaus, wenn er das Buch geil fand, weil er meinte zu Bond, da steht alles Wichtige drinne, durchaus auch noch ein bisschen rückständig zu sein in seinem London. Ich bin echt nicht mitgekommen. Also ergänz gerne, wenn du hier irgendwie was Wichtiges zu ergänzen hast.
Ja, also ich habe es als Art Reisebericht interpretiert mit einer Sachgrundlage, dass man erstmal angefangen hat, irgendwie diese ganze Voodoo-Thematik einzuordnen in ihre kompletten Extreme. Also wie du hast das mit den Zaubern, mit der Zauberkult und ja, vor allem
auch verdrehten Augen und was weiß ich was.
Genau, und auch Menschen opfern und hier und da und tralalala. Und auch was mit Baron Samedi auf sich hat.
Aber auch sehr dubios wieder, finde ich.
Genau, und dann wurde ja wie so dieser ganze Hergang von einem dieser Rituale oder Beschwörungen irgendwie so ein bisschen skizziert. Mhm. So hatte ich das Gefühl, wie es
mir genau. Ist aus dem Film halt auch kennen. Wie wenn da einer auf Reisen ist, wie du gesagt hast, ein Reisebericht trifft es, glaube ich, ganz gut und da sich gerade forschend in einem fremden Land fortbewegt und deren Gepflogenheiten herausfindet, die natürlich abartig sind.
Zumindestens ein bisschen spezieller.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass die da gut wegkommen, die Haitianer oder eingeborenen Ureinwohner, so rum. Das klingt auf jeden Fall alles sehr wild. Dementsprechend würde ich da gar nicht zu tief reingehen. Bei mir hat es irgendwie 2-3 Seiten gefüllt. Ich glaube, 2 war durchaus länger, so verschiedene Absätze. Und es ist tatsächlich aber in Summe dann eben nicht so, dass Bonds Stimmung dadurch irgendwie steigt, nachdem er jetzt schon schlechte Laune vom Vortag hat und sich dessen wieder bewusst wird, was er für eine Scheiße anziehen muss und wie genervt er vom FBI ist, ist jetzt dieses Buch nicht gerade förderlich für seine Stimmung. Insgesamt wird er dabei auch ein bisschen nervös, habe ich so das Gefühl. Also er taucht da schon sehr tief in diese Welt ein und wird dann eben erst aus dieser Gedankenwelt glücklicherweise, wie er dann auch sagt, gerissen, als es an der Tür klopft und endlich sein Frühstück eben vor der Tür steht. Beschäftigt ihn gedanklich noch eine Weile, wie abscheulich das da beschrieben ist und wie schlimm diese Bevölkerung sein muss und wie furchtbar alles ist. Aber mit dem Frühstück kommt dann auch noch ein weiteres Paket. Selbstverständlich hat er auch da keine große Lust, irgendwelche Mühen rein zu investieren, sondern das kommt halt zu den X-Paketen, die schon irgendwo rumliegen. Und er gönnt sich halt erstmal aufs Entspannteste sein Frühstück, bis er dann fertig ist und plötzlich merkt, so irgendwas tickt hier und er denkt sich so, ja, habe ich vielleicht irgendwo meine Uhr vergessen. Und es tickt aber immer weiter und auf einmal aus dem Nichts raus, ich stelle mir das ziemlich witzig vor tatsächlich, schmeißt er sich hinter das nächstbeste Möbel, was in seiner Umgebung ist. Ich glaube, es war letztendlich dann ein Stuhl oder eine Kommode. Und verschanzt sich, weil er auf einmal übelste Panik bekommt, dass in diesem Paket was drin sein könnte, was vielleicht eher einer Bombe gleichkommt als einer klassischen Uhr oder einem Wecker. Mhm. Dann ärgert er sich aber auch gleich schon wieder, weil er denkt so, Alter, wie blöd bist du eigentlich? Du hast jetzt hier so ein bisschen Voodoo-Geschwätz gelesen. Und jetzt scheißt du dich hier gleich ein in deiner schönen Suite in New York, weit weg von dem ganzen Spaß. Er soll sich mal nicht so haben und trotzdem ändert er sich nicht sein Verhalten, sondern denkt sich so, aber es könnte natürlich auch eine Weckeruhr sein, die dann durch den Wecker eine Bombe aktiviert. Surprise, genau so ist es dann auch. Kurz darauf ist das Zimmer um etliche Scherben auf dem Boden von den Gläsern reicher und natürlich auch um einen schwarzen Fleck an der Wand. Und Bond, fühlt sich wenigstens einigermaßen bestätigt, dass er dieser Handgranate noch mit einem blauen Auge ausweichen konnte oder davongekommen ist. und eben Vorsicht walten hat lassen, bestellt dann natürlich auch schleunigst den guten Dexter ein und hängt aber gleichzeitig, offensichtlich hat es nicht groß Leute oder nicht groß bei Leuten im Hotel Aufsehen erregt, ein Schild außen an die Tür von wegen bitte nicht stören und wartet eben erstmal, bis der gute Dexter dann vorbeikommt. Der scheint heute ein bisschen wohlgesonnener zu sein dem Bond gegenüber, ist erstmal sehr beruhigt, dass Bond soweit gut geht, hat dann noch sein Kollege von der Sabotageabteilung ja mit dabei und der inspiziert halt erstmal die Bombe, befragt Bond so ein bisschen, was war das denn, wie hat's denn getickt, eher laut und leise und was weiß ich was, und erklärt ihm dann, natürlich überflüssigerweise, weil Bond sich den Mechanismus schon lang erschlossen hat, dass es ein Säurezeitzünder war und es handelt sich aber auch dann eben gar nicht um eine Handgranate, sondern es wollte jemand eher auf Großwildjagd gehen mit ein bisschen zu viel Schwarzpulver, also es war eigentlich ein klassisches Geschoss aus einer Waffe mit ein bisschen extra Schwarzpulver versehen und drinne, so lieb war er auch noch, er wollte Bond wohl nicht umbringen, hatte auch noch ein Aluminium, der Absender, Aluminiumröhrchen versteckt, in dem es eine kleine Nachricht für Bond gibt, oder Nachricht ist eigentlich auch schon zu freundlich formuliert, letztendlich eine liebe Drohung, dass er ja die verbleibenden Herzschläge sowie das Ticken der Uhr hoffentlich gezählt hat und ab jetzt für sich eben auch weiterzählen kann. Bond auf einmal wieder die Ruhe selbst, nichts Besonderes für ihn. Ja, Dexter fragt sich unterdessen, also es geht gleich in die Analyse, woher denn derjenige jetzt wissen könnte, dass Bond hier anwesend ist. Und Bond so, ja, hier gestern habt ihr halt irgendwie geschnarcht, da ist die Limousine vorbeigeheizt, da saß jemand drinne. Der hatte durchaus Interesse an mir und scheint vielleicht mitbekommen zu haben, dass ich in New York bin. Und ja, muss wohl irgendwo ein Leck im FBI geben. Das sagt der Dexter dann auch noch. Damit würde ich sagen, tritt er ihm auch schon so ein bisschen auf die Füße, dass er eigentlich nicht machen sollte. Mhm. Aber Dexter, wie gesagt, ist erstmal froh, dass Bond wohl auf ist. Und Bond nimmt sich jetzt eben vor und sagt so, ja, da wird wohl ein Gegenbesuch fällig. Da muss ich mir mal anschauen, wer es denn so auf mich abgesehen hat. Und damit endet das dritte Kapitel. Und ja, bisschen was mit Knalleffekt. Und hast du nicht gesehen, aber
ganz viel Wuhu-Hokus-Pokus.
Ganz genau. Für am Ende ja gar nicht mal so viel weiterkommen in der Geschichte.
Nee, noch nicht so richtig. Aber wir nähern uns einer Sache an. Wir haben jetzt ganz gut die Vita von Mr. Big vorgestellt bekommen und auch schon mal den ersten Gruß aus der Küche bekommen.
Also läuft.
Ja, schauen wir uns mal an, wie gut es in Kapitel 4 läuft, was bei mir heißt das große Schaltbrett, beziehungsweise in meiner Formulierung Big Whisper is watching you. Die letzten wichtigen Erkundigungen werden eingezogen, um bestmöglich für den anstehenden Reiseplan vorbereitet zu sein. Dabei ergeben sich einige neue Infos, die James in den 100.000 Briefings zuvor vorenthalten wurden. So zeigt sich Mr. Biggs Yacht als sehr gefragtes Geschäftsmodell, selbstverständlich ganz legal, Zwinker. Und wir lernen die Kompetenzbereiche der amerikanischen Behörden kennen, die manchmal in ihren Zuständigkeiten sehr deutsch sein können. Doch egal wie James und seine Kollegen sich vorbereiten, die Gegenseite scheint immer einen Schritt voraus zu sein. Eher schwierig, wenn der vermeintlich beste Spion der Welt im Operationsgebiet bekannt ist wie ein bunter Hund.
Ausnahmsweise mal.
Ausnahmsweise. Und wir sind am Anfang seiner Karriere, ne? Zweiter Fall.
Er hat ordentlich Aufsehen erregt und die Lorbeeren eingeheimst.
Yes. So, nachdem Dexter und sein Kollege weg sind, macht James erstmal sauber, lässt auch sein Frühstück abholen, also verräumen wieder und die kaputten Gläser lässt er auf seine Rechnung setzen, also sehr nett von ihm. Anschließend zieht er sich an und geht mal an die frische Luft. Da streift er durch die Stadt und versucht sich anzupassen, damit er möglichst amerikanisch wirkt und nicht mehr als Tourist auffällt. Er hat ja alles an die Hand bekommen durch die neuen Klamotten und neuen Haarstil, Haarschnitt und was auch immer. Isst dann auch ein klassisches Mittagessen mit Speck und Eiern oder ähnlichem und fährt anschließend aufs Revier zu einem Date mit Dexter und der dortigen Polizei. Und Leiter ist auch dabei, spielt aber ehrlicherweise gar keine Rolle auf dem Revier.
Absolut.
Dort bekommt er nochmal Mr. Biggs Akte und anschließend Fotos von ihm und seinen Jungs. Weiterhin schaut man sich die Bewegung von seinem Boot und die Berichte der Zollbehörde an. Die Yacht macht immer die gleiche Strecke und legt in St. Petersburg auch immer am gleichen Anleger bei einer Firma, die Lebendköder verkauft, an. Da kann man auch Muscheldeko und Korallen kaufen oder tropische Fische für irgendwelche medizinischen, chemischen Zwecke.
Ich muss ja sagen, gell, bei sowas ist ja bisher Ian Fleming schon immer relativ kreativ gewesen, was für krude Firmen, die es natürlich irgendwie vielleicht gibt, aber er auftut. Wie kommst du auf sowas? Das ist jetzt der perfekte Ort für sowas.
Ist ein maritimer Typ einfach gewesen. Der Inhaber der Firma sagt, man mache sehr gute Geschäfte mit Fischen und Muscheln von der Yacht, die man denen da gerne abkauft. Also das wäre so quasi wie so ein zweiter Lieferant. Auch die Funksprüche auf dem Boot stellen die Angestellten auf der Behörde vor Rätseln. Die finden nämlich entweder gar nicht statt oder wenn dann auf Langsge, wie auch immer, einer Voodoo-Sprache. Und da hat man dann irgendwie nach dem 20. Mal verstanden, irgendwie verstehen wir es nicht. Vielleicht sollten wir uns mal einen Übersetzer holen. Vielleicht ist das eine sehr gute Idee, das mal zu probieren. Aber Stand jetzt ist das noch in der Arbeitsphase, Pilotphase, wie auch immer. James wird dann auch erklärt, es sei vor kurzem noch mehr Gold aufgetaucht. Allein in New York nochmal 100 Münzen. Also ein nie enden wollender Schatz, Stand jetzt. Und man fragt auch nicht, ob man das mal endlich eincashen sollte. Also wie lange wollen wir das jetzt noch beobachten möchte, bevor man handelt. Ansonsten bereichern sich am Ende ja doch die Kommunisten und alle schauen dabei zu und stehen mit den Händen in den Taschen daneben. Dexter sagt, ja, immer ruhig mit den jungen Pferden. Es geht doch bald los. Der Commissioner, so wird mitgeteilt, findet das hier alles gar nicht mehr prickelnd und wirft Hoover vor, nicht das Problem aus der Distanz einordnen zu können. Ja, Kerl hat doch Realitätsverluste. Warum kann man Mr. Big nicht wegen irgendeiner profanen Sache einfach einbuchten? Dann ist es doch gegessen. Und jetzt platzt Dexter fast der Arsch. Das würde einfach krasse Rassenunruhen heraufbeschwören. Wenn Mr. Bigs Anwalt den nicht sofort rausbekommt, dann brennt hier quasi einmal die ganze Stadt. Dann ist hier quasi Bürgerkrieg ausgerufen. Ist eine klasse Idee. Kann der Commissioner ja gerne mal probieren. Aber FBI und CIA raten davon ab. Man bedankt sich dann bei dem Lieutenant, der von Seiten des Reviers die Infos gegeben hat. Und das Trio, also Dexter, James und Leiter, verlassen das Revier. Dexter sagt, er hat noch Infos aus Washington erhalten. Genau, er soll sich um Harlem kümmern und das dynamische Duo um St. Petersburg unter die Lupe nehmen, bevor es dann nach Jamaika weitergeht. Leiter weiß auch über alles Bescheid, wie die Kommunikationswege zu laufen haben und so weiter und so fort. Also eigentlich hat James hier nichts mehr groß zu melden. Der fragt dann wiederum, ob er heute Abend mal mit Leiter in Harlem Party machen darf, um sich eventuell mal ein bisschen umzusehen. Dexter ist damit nicht ganz so happy, findet die Idee eher schlecht als recht, aber können sie halt machen, wenn sie halt nicht für irgendwelche Ärger sorgen und sich bedeckt halten. Weil wenn es Ärger gibt, kann ihnen keine Sau helfen und gegen Mr. Big haben sie auch nichts in der Hand. Also sein Motto, leben und leben lassen, dann kommen alle heil nach Hause. James korrigiert das Motto dann kurzerhand. Bei ihm im Job heißt es eher leben und sterben lassen. Das sei super für James, interessiert Dexter halt nicht. Hier muss man nach seinen Regeln spielen, also gilt auch sein Motto. Mit dieser frohen Botschaft rennen sich dann vorerst die Wege der Gentleman. James betitelt dann Dexter gegenüber Leiter als fähigen Burschen. Also man hat schon irgendwie Respekt, aber ist ja nicht so ein ganz einfacher Dude. Leiter ordnet es dann ein bisschen präziser ein und sagt, es sind alles Langweiler hier, alle extrem auf ihren scheiß Kompetenzbereich geachtet. Und James sagt, in England ist es aber nichts anderes. Da haben wir auch regelmäßig Ärger mit dem MI5 und die mit Scotland Yard, weil du da eigentlich auch immer irgendwie Überschneidungen hast und wenn er die falsche Person ist, dann rappelt es halt. Sie vereinbaren, dass Leiter James ins Hotel bringt und sie sich dann um 18.30 Uhr an der Hotelbar, glaube ich, treffen. Mr. Big soll dann mal unter die Lupe genommen werden. Ihr Taxi ist komplett zugequalmt, Felix öffnet das Fenster, der Fahrer findet das nicht so geil, der will sich keinen Zug holen, will keine Lungenentzündung bekommen. Danach wird dann auch geschwiegen, nachdem man sich da nicht so ganz gut verständigt hat. Auf dem Zimmer ruft James an der Rezeption an, lässt seinen Wecker, oder will gerne um 18 Uhr geweckt werden, das geht ja und schaut sich dann nochmal die Stadt beim Sonnenuntergang an, legt sich in sein Bett und ja, denkt an England und schläft ein. Wir haben einen Wechsel zur Gegenseite, nämlich zu Whisper, der gute Mann, den kennen wir ja auch aus dem Film, der über einem Telekommunikationsschaltbrett schläft. Als dann eine Lampe angeht, das heißt ein Call reinkommt, spricht Whisper mit seinem Vorgesetzten, also tendenziell Mr. Big, und er redet sehr leise, weil er keine Stimme mehr hat aufgrund seiner Vorgeschichte. Er ist im Viertel groß geworden, wo die Tuberkulose-Infektionsrate extrem war, und mittlerweile hat er nur noch einen Teil Lungenflügel zur Verfügung, und das reduziert so ein bisschen seine Fähigkeiten, sich zu artikulieren verbal. Vom Chef gibt es die Anweisung, alle Augen offen zu halten, um Bond, Leiter und Dexter zu beobachten. Also man hat jetzt eine sehr genaue Idee von den dreien, also alle drei bekannt. Und jetzt wird auch noch an jeder Straßenecke, wo eben jemand aus der Community ist, auf diese drei Leute geachtet und auf Schritt und Tritt verfolgt. Man gehe davon aus, dass sie heute nach Harlem kommen oder demnächst nach Harlem kommen. Und man solle ihn sofort bei der Sichtung, also ihn, Mr. Big, sofort kontaktieren. Ja, und jetzt muss Whisper weiter telefonieren und alle Kontakte einmal anfunken, die Personenbeschreibung durchgeben und wie gesagt die Spielregeln durchgeben. Andererseits, im Hotel wieder wird James geweckt, es ist 18 Uhr, er duscht, kleidet sich an, ist dann bereit, wegzugehen. Die Waffe darf dabei selbstverständlich nicht fehlen. Nimmt auch seine eigenen Schuhe, nicht die, die er vom Herrenausstatter bekommen hat, findet er sau unpassend bzw. unbequem. Jetzt seine eigenen, die sind top und haben dann sogar noch eine Stahlummantlung irgendwie vorne um die Zehen drumherum, also auch so ein bisschen Sicherheitsfaktor. Dann treffen sich Felix und James in der Bar und Felix hat sich auch ordentlich rausgeputzt, sogar mit dunkler Haartönung in seinen blonden Haaren. Hat er nochmal alles gegeben. Es gibt dann zwei Martinis mit amerikanischem Gin. James kippt fast aus den Latschen, weil der ordentlich stark ist, also deutlich stärker als der englische viel schwächer ist oder Nake schwächer ist. Und James Angst hat, dass er das nicht packt, wenn er davon zu viele trinkt. Ja, aber unser Mann ist ja noch am Anfang seiner Karriere, dass seine Leber noch einiges ertragen muss. Hat er noch früh genug erfahren.
Ja, das Geile war ja auch, dass Leiter quasi im selben Atemzug sagt so, ja, für heute Abend sollte man schon nüchtern bleiben. Und das Erste, was er ist, bestellt erstmal zwei gute Martini, halbtrocken. Kann man machen, ist vielleicht ein falscher Ansatz, aber wenn man nüchtern bleiben
will. Sollte man meinen, vielleicht. Felix warnt da nochmal eindringlich vor Harlem. Seit dem Krieg haben viele Bars dazugemacht und in anderen wird man als Weißer auch nicht so gern gesehen, oder? Ein bisschen gar nicht gesehen oder andernfalls halt rausgeschmissen. Und von der Polizei braucht man auch nicht zu viel zu erwarten. Die kümmern sich da um nichts. Also die geben sich nicht freiwillig selbst in Gefahr, um dir den Arsch zu retten. Glücklicherweise ist Felix großer Freund der schwarzen Community. Und das scheinen auch alle aus dieser Community zu wissen. Also die haben alle so ein Buch,
spürt man.
Wo die Weißen drinstehen, die immer am liebsten zu einem sind und mit denen man dann freundlich umgeht. Deswegen muss man sich auch die Haare tönen.
Auf jeden Fall.
Außerdem sei er auch immer großer Harlem-Fan gewesen, hat einige Kulturartikel für Zeitungen geschrieben und kennt sich da auch ganz gut aus. Doch es gibt auch einige sehr miese Typen da in der sogenannten Neger-Hauptstadt. Und Mr. Big mit seinem Background ist nicht nur gefährlich und mies, sondern auch extrem pfiffig. Das ist keine gute Kombination. Nachdem sie dann endlich ihre Drinks leer haben, brechen sie dann auch auf, hoffen auf eine heile Wiederkehr, also Daumen sind gedrückt, und müssen dann den Bus nehmen, denn kein Taxi fährt um diese Zeit für Geld nach Harlem. Das ist quasi Selbstmord, also klingt auf jeden Fall wie ein richtig tolles Vorhaben. Sie gehen raus, dort regnet es, James blickt in die Richtung, in die sich Mr. Big tendenziell, ja, oder wo er sich tendenziell verbirgt, und möchte ihn unbedingt jagen. Er fühlt sich bereit, er ist im besten Alter, er will Rache nehmen und heute Abend wartet nur darauf, seine dunklen Geheimnisse ja, zu offenbaren, und James möchte da alles dran setzen, dass das möglichst schnell geht. Damit sind wir durch.
Wieder wird Kopf und Kragen riskiert, um kopflos in diese Gefahr reinzurennen. Also du weißt davor eigentlich alles schon Bescheid, dass es scheiße wird, aber trotzdem sagst du, ich finde es schon eine coole Idee. da reinzurennen. Mega gut. Aber dafür haben wir noch Kapitel 5. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen was mit, was so abgeht. Genau. Was tun, wenn man als Touri in New York ist? Richtig, man fährt dorthin, wo man sich wohlfühlt und willkommen ist. Und natürlich will das viele Geld, das einem dubios irgendwie zugeflogen ist, natürlich auch ausgegeben werden. Also verbindet man das Ganze zum Beispiel mit einem netten Barhopping. Gut, vielleicht sollte man sich davor Gedanken machen, dass man dort vielleicht auffallen könnte wie ein Leuchtturm in der Nacht. Aber wen stört das schon? Heute sind eben all eyes on them. Und mit on them meinen wir natürlich Felix und James, die ja unterwegs sind. Wir haben aber
sagte Ernie natürlich und
Ja. Nimm mich ruhig auf die Schippe, ist okay. Genau, wir haben aber erstmal wieder einen kurzen Perspektivwechsel. Und du hattest ja schon gesagt, dass alle Personen in Harlem, die irgendwie in Verbindung mit Mr. Big oder auch The Whisper in Kontakt stehen, dazu aufgerufen waren, Bond und Leiter zu observieren, beziehungsweise Informationen, wenn sie sie sehen, weiterzugeben. Bei mir wurden die immer nur als, in Anführungsstrichen, die Augen benannt, die jetzt in Action sind. Und das bedeutet jetzt in dem konkreten Fall, dass es eben drei schwarze Personen waren, die an irgendeiner Bushaltestelle, woher auch immer sie wussten, dass der Bus mit James und Leiter da hinkommt, halt schon den Bus erwartet haben, auch irgendwie schon seit 3 Stunden im Regen gestanden sind, mehr oder weniger abgefuckt sind. Und einer steigt eben dann ein und so wie ich es verstanden habe, geht er auch rein, chillt sich hin und steigt in der nächsten halt wieder aus. Und im Bus erkennt er eben James wieder, aber eben nicht Leiter durch die getönten Haare. Das hat anscheinend super funktioniert. Ja, kann aber eben Bond identifizieren und steigt an der nächsten Haltestelle aus und verschwindet in der Telefonzelle. Natürlich ohne, dass Bond und Leiter das irgendwie mitbekommen. Gibt dann auch die Informationen an Whisper in die Schaltzentrale weiter, der wiederum den Boss anruft, in dem Fall Mr. Big. Und ja, sagt, dass einer der drei gesichtet wurde, der zusätzlich noch mit einem weißen Freund unterwegs ist, die aber jetzt nicht auf eine Beschreibung von den anderen zwei Kompagnons, die man davor rausgegeben hat, zutrifft. Was ich schon ein bisschen wild finde, weil du beschreibst ja nicht nur die Haare, aber offensichtlich hat Leiter echt ein gutes Make-up aufgelegt. Läuft auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich noch eine lange Nachricht vom Boss, erstmal zu sagen, dass alle Augen eben oder alle Personen, die observieren, abgezogen werden können von ihrem Posten und man sich an anderen Stellen vorbereiten soll, dass Bond eben jetzt in Harlem unterwegs ist. Und es gibt eben noch eine lange Nachricht an 5 ausgewählte Personen, die Whisper weitergeben soll, aber über deren Inhalt wir keine Informationen bekommen. Und genau, somit sind alle vor Ort, alle Bars etc. informiert und 5 weitere, die wahrscheinlich zu irgendeinem Ring gehören, aber man kriegt da erstmal keine weiteren Informationen. Bond und Leiter sind wohl auf, irgendwie auch nichts, dass sie groß unter Beobachtung stehen, beziehungsweise halten es nur für so ein generelles Ding, weil sie halt da als weiße Personen extrem herausstechen. Genau, und waren ja eben davon auch ausgegangen. Auch an ihrem Ziel, einem berühmten Nachtlokal, bleiben sie erstmal relativ unbehelligt, fallen natürlich dennoch auf, aber können sich da reinsetzen in ein sehr gut besuchtes, kuscheliges Lokal, das irgendwie auch einem Ex-Boxer Sugar Ray Robinson gehört, der auch da überall präsent ist an den Wänden durch Plakate und was weiß ich was. Und der diesen ganzen Laden halt irgendwie zur Hälfte finanziert, man weiß es nicht genau. Über selbigen quatschen Bond und Leiter auch noch ein bisschen. Leiter kennt den irgendwie so ein bisschen, was der in seinem Leben so gerissen hat. Und bevor Leiter dann aber eben Bond auf das Pärchen hinter ihm am Nachbartisch aufmerksam macht und meint so, ja, mach mal die Lauscher ein bisschen größer, hör da mal zu. Und Bond schaut sich die Abendmenükarte an, lehnt sich genüsslich zurück und versucht mal ein paar Brocken mitzuhören. Dumm natürlich nur, dass das Menü irgendwie nur ein Gericht hat, aber das studiert er dann eben umso genauer und ja, kann das Paar noch kurz erkennen. Schaut so ein bisschen über die Schulter, irgendwie ein junges, gut aussehendes Paar. Der Typ eher gelangweilt, aber sehr, sehr gut gekleidet und die Dame auch gut gekleidet, sehr hübsch natürlich, aber in vollem Redefluss. Und Bond sagt aber dann zu Leiter, hey, das hat hier absolut keinen Sinn. Die haben dieselben Probleme wie wir, wenn es um die Liebe geht. Und ja, da ist nicht so richtig viel zu holen. Es ist also Zeit weiterzuziehen, weil ja hier irgendwie keine Informationen so richtig aufgetrieben wurden. Es ist auch zu dem Moment noch nicht ganz hundertprozentig klar, was eigentlich die Mission ist, meines Erachtens. Also es ist halt so, ja, wir würden gerne Mr. Big finden. Okay, chillen uns einfach mal in jede Bar rein.
Ich finde, das ist was so vom Club-Hopping irgendwie
fast. Ja, oder Club-Hopping, ja. Es war nicht unbedingt Bars, sondern teilweise auch so Dancing-Establishments, was weiß ich. Absolut richtig. Abend geht natürlich auf Bond. Er sagt so, hey, ich habe hier eine Stange Geld in der Hand. Kauf dir, was du willst. Das zahle ich heute alles. Und Leiter weiß natürlich von dem Geld, dass Bond es erhalten hat und sagt so, ja, finde ich eine mega geile Idee, lass mal einen drauf machen. Bevor sie gehen, will dann natürlich Leiter auch noch ein bisschen den Finger in die Wunde legen, fragt bei dem Kellner so, hey, wie sieht's denn aus mit The Big Man? Kommt der hier heute noch irgendwann? Wo können wir den denn finden? Und der Kellner ist so mittelmäßig begeistert von dieser Anmache und sagt so, Digga, verpiss dich bitte aus meinem Lokal, ich habe absolut keine Informationen dazu, außerdem habe ich Familie und hier einen sicheren Job, also lass mich in Ruhe. Und ja, Bond und Leiter sind sich einig, Mr. Big scheint hier doch durchaus große Angst bei allen Beteiligten oder bei den Leuten vor Ort auszulösen. Es geht dann weiter zu Ma Fraser's oder so ähnlich, wie das Lokal heißt. Unterwegs, beschissenes Wetter, beschissene Stimmung, zumindest was so drumherum das Ganze angeht. Sie untereinander unterhalten sich natürlich gut, aber überall schlägt ihnen eben offene Feindseligkeit entgegen, Geringschätzigkeit, sie werden genauestens beobachtet. Nach wie vor nehmen sie das natürlich nicht als unnormal hin, sondern es ist einfach so, dass sie quasi auffallen. Bond fühlt sich auch etwas unbehaglich kurzzeitig, schüttelt das Gefühl aber dann auch schnell wieder ab und sieht sich lieber in den Straßen und in den Schaufenstern um weiterhin so die ganzen Informationen aufzusaugen. Er will auch irgendwie so ein bisschen Gefühl für Mr. Big bekommen. Wo lebt der? Was macht der? Schaut sich das alles ganz genau an und stellt dann auch fest, dass es sehr einseitig ist, was die Geschäfte angeht. Ein großer Anteil geht auf Friseure und Schönheitssalons. Modeartikel werden an jeder Ecke vertickt. Bücher über Erziehungstipps gibt es auch an jeder Ecke und natürlich auch Amulett gegen das Böse oder für die feindliche Verwirrung kannst du auch, wenn es sein muss, auftreiben. Und das gibt ihm so ein bisschen das Gefühl, so, ja, vielleicht ist es auch gar nicht so komisch, dass der ganze Voodoo-Kult hier so gut ankommt und Mr. Big quasi durch dieses Mittel seine Community so ein bisschen in der Hand hat und steuern kann, weil, ja, es ist ja irgendwie so, dass alle, sag ich mal, irgendwelche Schönheitsprobleme haben, andere Probleme haben und wenn du dann natürlich irgendwie so einem Voodoo-Kult hinterherrennen kannst, wo dir vielleicht verschiedene mystische Sachen erklärt werden oder das eine höhere göttliche Fügung ist, dann läuft das eben vielleicht ganz gut und zieht ganz gut. Bond ist aber, wie gesagt, eben froh, hier zu sein, um dieses Gefühl so ein bisschen zu bekommen. Leiter hingegen hat die Schnauze verdammt voll und sagt so, yo, ganz ehrlich, wir ziehen es hier heute Abend durch, aber wenn ich nachher im Bett bin, dann ist mein Tag wieder gut. Hier, das ist einfach nicht meine Welt. Finde ich auch wild, weil er versteht ja die schwarze Community eigentlich sehr gut, wie wir vorhin festgestellt haben. Aber Bock dann wirklich dort zu sein, eher nicht so. In Ma Fraser's scheint es aber tatsächlich so zu sein, dass Bond und Leiter eigentlich willkommen sind, so als Gäste, bekommen da ein ganz gutes Essen, hat Leiter nicht zu viel versprochen. Fast schon offenherzig werden sie dort aufgenommen, aber Problem halt auch, Leiter spuckt wieder ein paar große Töne, fragt wieder nach dem guten Mr. Big und dann war es das auch mit der guten Bedienung. Der Kellner lässt sich nicht mehr sehen, erst als die Rechnung eingefordert wird und auch da werden weiterhin keine Infos rausgegeben, als Leiter nochmal nachfragt und ihnen wird gesagt, ja, den Namen kennen wir hier nicht, völlig unbekannte Person. Ja, das Hopping geht weiter, wir haben es angekündigt, in verschiedensten Bars und Szenen war man unterwegs, es soll noch weiter zum Savoy Ballroom gehen für einen Absacker, das ist dann auch das Mekka des Jazz and Swing. Bond gefällt es da tatsächlich auch ganz gut, gibt viele nette Mädels, gute Musik, da kann man sich schon mal unter dem Vorwand zu arbeiten, sich gut gehen lassen. Und auch Leiter gefällt es tatsächlich sehr gut, weil er halt auch einfach auf die Musik steht und meint so, ja, da könnte ich es jetzt auch wieder länger aushalten, also Leiter ist irgendwie so ein bisschen mal so, aber die Arbeit ruft halt eben und genau, sie müssen noch ins Yeah-Man, eins von Mr. Big's Lokalen, da kommen wir endlich der Sache so ein bisschen näher. Ich check auch nicht, warum sie nicht von Anfang an in Mr. Big's Lokale gegangen sind.
Ich glaube, es hieß zwischenzeitlich, dass die erst genau, richtig um halb das, eins aufmachen. Ja, irgendwie.
Das genau, das so kam das dann Ding. Auch
daraus. Warum man dann im Vorfeld...
Das habe ich mich auch gefragt.
Vielleicht wollte Leiter einfach James die komplette Harlem-Experience...
Ja. Also ist auf jeden Fall gelungen, wir waren ja jetzt auch wirklich überall, aber wie du gesagt hast, Mr. Big's Lokale irgendwie machen erst ab 12 Uhr nachts auf oder ab halb eins und ja, Leiter macht dann noch eine Abstecher zur Toilette, bevor es dahin geht und hat dann auch für schlappe $20 nochmal ein paar Informationen eingeholt bekommen und Das ist eben folgende Information, dass Big heute Abend wohl in The Boneyard kommt. Das heißt, da soll es dann letzten Endes hingehen. Da gibt es eine schöne heiße Striptease heute Abend mit Gigi Sumatra. Auch sehr wild.
Eine schöne heiße.
Und ja, warum nicht hingehen? Also da sehen sich Bond und Leiter auf jeden Fall auch.
Ja, klar, das ist heißt, Arbeitszeit.
Ja, genau. Und ja, nachdem im Yeah-Man ein weiterer Drink reingekippt wurde, geht es dann eben auf 12:30 in Richtung The Boneyard. Wir haben dann wieder den Perspektivwechsel, weil unterdessen laufen natürlich im Hintergrund alle Vorbereitungen. Bond und Leiter wurden bestens observiert den Abend über. Also über Schritt und Tritt wurde Whisper informiert, der wiederum die Infos an Mr. Big weitergegeben hat. Da weiß man jetzt natürlich auch schon, aha, die zwei, die kommen heute ins Boneyard. Wir könnten ja schon mal einen Tisch vorbereiten. Dann wird natürlich auch ein Schmuckertisch herausgesucht, der möglichst weit abseits ist und schlecht einsehbar ist, von dem man aber wiederum, um es ihn wahrscheinlich schmackhaft zu machen, beste Aussicht auf die Tanzfläche und auch auf die Band haben wird. Das Dumme ist nur, der Tisch ist belegt. Das heißt, der Oberkellner, der die Anweisung von Whisper oder Mr. Big bekommen hat, da mal einen Tisch schon mal zu reservieren für, ich glaube, sie wurden als Presseleute angekündigt, ja, muss dann die anderen Leute, die da sitzen, halt rausschmeißen. Die sind so mittelmäßig begeistert, lassen sich dann aber mit immerhin freie Drinks aufs Haus quasi ja doch nochmal besänftigen und umplatzieren. Und genau, es gibt dann eben durch Mr. Big noch weitere Anweisungen an den Concierge, der gesagt bekommt, ja, nach Gigis Auftritt machst du mal die Lichter ein bisschen länger aus. Warum, bleibt erstmal unklar. Man kann sich natürlich denken, dass es vielleicht für Bond und Leiter etwas unangenehm werden könnte. Und gleichzeitig führt er dann mit weiteren vier Männern anschließend ein Gespräch, die unten im Keller sitzen, das wird uns mitgeteilt, und am Kartenzocken sind. Aber wer das ist und was sie vorhaben, bleibt erstmal, ja, schleierhaft. Und damit endet auch diese erste Harlem Experience in Kapitel 5. Und ich tippe ja einfach mal, ohne es schon gelesen zu haben, dass im nächsten Kapitel Bond und Leiter so einen mittelmäßigen Abend noch verleben. Aber nur so ein Bauchgefühl.
Aber dabei wurde auch für sie extra ein Tisch fertig gemacht.
Ja, ja. Das ist super schön. Der Tisch, der auch gut vom Eingang abgeschirmt ist und direkt neben der Küche zu finden ist. Ich habe ja schon so eine Vorahnung. Wenn dann das Licht auch noch lang aus ist.
Für die romantische Stimmung.
Ja, zu zweit. Genau. Vielleicht kriegen sie noch eine Kerze hingestellt. Das wäre es doch.
Und nicht zu vergessen, die heiße Einlage.
Ja, stimmt. Und da ist dann der Spotlight drauf. Ist ja klar, dass es drumherum dunkel ist.
Eben. Ja, also man muss ja wirklich sagen, Harlem wird da einem gerade nicht so sonderlich schmackhaft gemacht.
Das ist richtig.
Eher wirklich ein Thema zu sein, wo es nicht besonders schön, nicht besonders nett ist, und gerade wenn man dann weiß, ist auch wirklich in vielen Bereichen nicht so sonderlich willkommen.
Mhm, auf jeden Fall. Da, ich würde es sicher als mein erstes Urlaubsziel ausgeben, glaube ich, wenn ich das jetzt so gelesen habe, würde ich so, ja, okay. Natürlich in dem Wissen, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch übertrieben wurde, wir mittlerweile zum Glück auch eine andere Zeit haben, insofern.
Ja, sind ja knappe 70 Jahre später, also.
Das ist echt so, das ist schon ein ordentliches Stück. Ja, aber ich finde, richtig viel Progress, sag ich mal, hatten wir jetzt noch nicht in der Handlung, aber wenigstens Harlem haben wir schon kennengelernt und wissen ungefähr, um was es geht oder wer die Hauptakteure sind. Ich glaube, die haben wir also mehr oder weniger vorgestellt, auch wenn wir Mr. Big noch nicht gesehen haben oder noch nicht in Interaktion erlebt haben so richtig, aber ja.
Bin gespannt. Ja, bis jetzt wurde viel Worldbuilding betrieben. Die eigentliche tiefere Geschichte oder dieser Plan, der Aufmacher des Ganzen, ist noch nicht so ganz vorhanden, sondern man arbeitet sich gerade an einen vernünftigen Ausgangspunkt. Ja.
Ich habe auch wieder halt das Gefühl, das hat mir auch bei den anderen Büchern schon mehrmals kritisiert oder was heißt kritisiert, aber festgestellt, dass immer eine relativ große Story im Voraus oder eine relativ umfassende Story, wo richtig tief reingegangen wird, wie, weiß ich nicht, bei Dr. No war es, glaube ich, mit den ganzen Vögeln und Naturschutzgebieten und Vogelschutzgebieten und Guano-Abbau, dass da immer voll tief reingegangen wird und es dann gar nicht so eine Riesenrelevanz hat. Ich bin gespannt, wie es hier ist. Ich meine, es ist schon wichtig, dass wir, glaube ich, die ganzen Vorsachen bekommen, die ganzen Informationen, aber ich bin mal gespannt, wie tief man vielleicht noch reingeht im zweiten Buchteil bei uns, also in den nächsten 5 Kapiteln, oder ob man sagt, nee, das reicht uns jetzt auch als Basis und jetzt treiben wir mal den Fall voran.
Ja gut, gerade geht es wirklich viel um die schwarze Community, um Harlem und so weiter und so fort.
Muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein.
Ich hatte nur Angst, dass das Piratending aufgemacht wurde, dass wir uns jetzt da rein verlieren, uns dann auch verschiedenste Piraten angucken und deren Reiserouten und so weiter und so fort. Weiß ich nicht, wie toll ich das gefunden hätte.
Back to the roots, zu den großen Seefahrern rund um Columbus.
Ja. Aber ich denke, für den Einstieg war das, soweit abgesehen, wie gesagt, von unseren Kritikpunkten, die wir hervorgehoben haben, nicht schlecht. Und ich denke, in den nächsten 5 Kapiteln nimmt es definitiv ein bisschen mehr Fahrt auf. Du hast ja auch schon eine gewagte Hypothese aufgestellt bezüglich James und Leiters
Abendverlauf. Sehr aus dem Fenster gelehnt, richtig.
Ja, und wenn man dann noch die Parallelen zum Film zieht, könnte man ahnen, wohin die Reise geht und wie schön oder unschön der Abend noch verläuft, der in Gänze jetzt auch nicht prickelnd war. Also
nee, geht so, ne? War jetzt nicht so das, wo man sagt, da würde ich gerne Touri spielen.
Naja, gerade wenn du das Gefühl hast, du bist nicht so sonderlich willkommen, egal wo du hingehst und was du machst, schwierig.
Ja, geht so, ne? Absolut. Okay, dann?
Dann haben wir noch eine kleine Kategorie und das wird jetzt tatsächlich ja anspruchsvoller, weil unser Quiz ist ja auf die Filme ausgelegt und wir sind ja in den Büchern und der Film von Live and Let Die ist jetzt nicht so, als hätten wir den gestern geguckt, sondern wie gesagt, vor mehreren Wochen, Monaten, oder du überrascht mich jetzt und sagst, nee, der habe ich jetzt so ins Herz geschlossen, das gehört zu meinem wöchentlichen Ritus, dass ich mir den einmal die Woche angucke und dann ist es natürlich jetzt easy going für dich. Ansonsten könnte es im Vergleich zu den Fragen nach dem Film niffliger werden.
Ich befürchte, dass es Letzteres wird. Der Film ist mittelmäßig bis nicht präsent. Einstieg und Ende habe ich noch so ein bisschen im Kopf. Zwischendurch, glaube ich, kommt es auch wieder, wenn ich länger drüber nachdenken würde, aber das Quiz, also wir wollen ja hier noch nicht Tage sitzen. Also ich bin gespannt, welche Optionen ich heute habe. Wir können da aber gerne reinstarten.
Super.
Vielleicht spannen wir mal die Zuhörer nicht auf die Folter.
Ich denke auch. Also, du hattest im Vorfeld eine Fahrzeugfrage und eine Drehortfrage schon beantwortet. Jetzt hätten wir
noch. War vielleicht dumm auch, um da mich nochmal kurz einzuklinken, weil ich glaube, Drehorte, an die kann man sich durchaus noch besser erinnern und auch vielleicht auch an die Fahrzeuge, aber hey,
macht ja nichts. Also, aber du hast ja noch spannende Kategorien und einige sind sogar noch. Du hättest jetzt noch die Schauspielerinnenfrage, die Filmfrage in generellen, eine Auftragsfrage oder eine Regiefrage.
Boah. Alles gerade nicht so richtig verlockend, wo ich sage, da könnte ich mir vorstellen, was zu wissen. Lass uns von hinten mal anfangen mit der, ich glaube, Regiefrage war das letzte, ne? Wird super.
Okay. In welchem Land wurde die Krokodilszene gedreht?
Also, Fakt ist ja, dass wir uns da auch länger an der Krokodilszene auch aufgehalten hatten, meine ich mich zu erinnern.
Ja, weil
das
ja schon spektakulär selbstgedrehter Stunt war.
Genau.
Von dem guten Farmbesitzer, der ja seine Krokodil-Alligatoren-Farm mit gefühlt 1000 Stück hatte. Nur wo liegt die? In welchem Land?
Das ist jetzt wirklich eine gute Frage, aber irgendwie kommt mir gerade Afrika in den Sinn und ich würde auf Südliche irgendwo tippen. Vielleicht Südafrika. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir es davon hatten oder ob das jetzt eher so eine... Ich würde mich festlegen, besser wird es nicht. Schnellschuss.
Okay, und wenn ich dir sage, Abteilung C wäre hilfreich gewesen?
Ja, schade war's. Das geht eher in Richtung Karibik. Ja gut, dann war es wahrscheinlich Jamaika oder so.
Ja. Jamaika.
Halben Punkt.
ja, jetzt nehmen wir sogar schon halbe Punkte. Ja, okay.
Schade war's.
Ja gut, mit dem Tipp konntest du es lösen, ansonsten hast du so ein paar Meter.
Immerhin habe ich bei Abteilung C aufgepasst.
Ich dachte tatsächlich, ohne das jetzt, also aus Bauch aus hätte ich USA gesagt, weil ich dachte ja irgendwo da in Florida oder so, da gibt es
ja ich auch, aber dann dachte ich mir so, nee, das spielt alles in USA.
Genau, es wird zu
nah. Deshalb habe ich es ausgeschlossen, ja.
Ja. Ja, aber so ist es Jamaika gewesen. Aber macht ja nichts. Wir haben ja noch ein
Ist
paar
nah
Fragen.
dran, ungefähr selber Breitengrad sicher.
Ja, klar. Reden wir uns das so schön.
Nee, ich glaube, es
Genau.
haut auch nicht hin.
Dann darfst du halt in 2 Wochen wieder ran mit den übrigen Fragen, oder eine davon zumindest, und kannst da aus deinen bisherigen 0,5 Punkte vielleicht auf 1,5 hochgehen.
Also sind die 0,5 Punkte auch schon von der Filmgeschichte oder
Ach
hast du jetzt
so,
nur
nee,
die
sorry.
aktuellen? Ja, wir müssen, ich möchte hier nichts unterschlagen, ja?
Da hast du beide richtig beantwortet. Da hast du schon 2 Punkte auf der Bank
Das
quasi.
möchte ich hier einfach nochmal nur so kurz wirken lassen, um dann vielleicht trotzdem weiterhin zu verkacken. Kann ja. Jetzt ist okay.
Okay.
Supi. Dann.
Ja, dann sind wir tatsächlich durch für heute, haben den Anfang
Absolut.
gemacht und freuen uns natürlich, glaube ich, beide darauf, in 2 Wochen weitermachen zu dürfen, euch tiefer in den Roman Leben und Sterben lassen von Ian Fleming zu entführen und hoffen, oder ich hoffe zumindest darauf, dass wir nicht ganz so sehr mit der N-Bombe bombardiert werden.
Absolut. Gehe ich so voll und ganz mit. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe, ihr seid dann auch weiterhin dabei, wenn wir jetzt wieder mehr in die Bücher gehen und da mal das ein oder andere aufarbeiten, was vielleicht im Film gar nicht vorkam.
Ganz genau, das trifft es wunderbar. Also, wie gesagt, haltet uns gern die Treue. 2 Wochen sind wir auch schon wieder da. Und wenn euch zu langweilig wird in der Zwischenzeit, wir haben auch ein paar fantastische ältere Ausgaben im Regal
Absolut.
stehen. Gerne einfach zugreifen. Und genau, in dem Sinne, habt eine schöne Woche, eine Restwoche, je nachdem, wann ihr es hört. Und bis zum nächsten Mal.
Ganz genau, bis zum nächsten Mal und gute 2 Wochen.
Der Stelle ein kurzer Nachtrag zur Folge. Leider haben wir urlaubstechnische Überschneidungen, weshalb die nächste Podcast-Folge leider ausfällt. Wir sind aber wie gewohnt ab dem 12. August wieder für euch da. Dann auch wieder mit der nächsten Sonderfolge und allem, was dazugehört. Damit sind wir jetzt erstmalig in unserer kleinen Sommerpause angelangt, aber auch nur für eine Folge. Und dann gibt's wie gewohnt gekonnt ahnungslos auf die Ohren. Also, bis zum nächsten Mal.